Hey, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Mein Name ist David, für all die, die mich nicht kennen. Richtig, richtig schön, heute Morgen mit euch hier in diesem Gottesdienst zu sein. Und wie gesagt, wir haben heute einen besonderen Gottesdienst, das hat die Julia schon angekündigt in der Moderation. Wir feiern heute die Eröffnung unseres dritten Campuses in Bad Langensalza. Und liebe Grüße, falls irgendjemand aus Bad Langensalza mal diese Predigt schauen wird. Wir freuen uns und wie ihr sehen könnt, sind auch einige aus Düsseldorf dorthin gereist, um dort zu supporten. Wir freuen uns so sehr. Falls du nicht weißt, wo Bad Langensalza ist, kein Problem, es ist bei Erfurt in Thüringen und wir freuen uns mittlerweile als Kirche drei Standorte zu haben, Düsseldorf, Gladbach und Bad Langensalza. Und wir glauben, dass Gott uns dazu berufen hat, dass wir Frucht bringen, geistliche Frucht bringen, nicht nur in Düsseldorf und sagen, hey, wir machen hier unser Ding, sondern Gott sagt, hey, wir sollen auch an andere Orte gehen und dort Kirche bauen, nur dass du auch das Herz dahinter kennst. Ein anderer Grund, warum unser Gottesdienst heute besonders ist, weil wir in eine neue Serie reinstarten, eine Predigtserie, und die heißt Leben mit bester Aussicht. Und der Untertitel ist ungefähr so: Christsein im Hinblick auf das kommende Reich. Wie geht das? Oder ich sage es mal in meinen Worten: Christen in der Endzeit, zwischen Endzeit und Ewigkeit. Wie funktioniert das eigentlich? Und vielleicht hörst du das Thema und denkst dir, oh Mann, schon wieder so eine Endzeitpredigt. Ich höre die immer wieder auf YouTube und so ein Ding. Und freu dich, es wird, glaube ich, gut, diese Serie. Und ich werde dir auch gleich noch erzählen, warum. Meine Predigt heute, und ich starte direkt mal rein, heißt ganz simpel: Wachsam auf Jesus warten. Wachsam auf Jesus warten, bereite dich auf die Wiederkunft Jesu vor. Ich habe vor einiger Zeit mal in einem Psychologie-Magazin, ich glaube, ich habe das sogar schon mal erzählt, einen Artikel darüber gelesen, dass da eine Umfrage gemacht wurde, welchen Satz Menschen in einer Beziehung am liebsten hören. Also welcher Satz löst in uns Menschen das meiste Glücksgefühl aus? Bei welchem Satz wird am meisten Dopamin ausgeschüttet? Okay, und ihr könnt mal überlegen, welcher Satz könnte das sein, der am meisten Dopamin in uns ausschüttet oder der am meisten positive Gefühle bewirkt. Und diese Umfrage wurde gemacht in diesem Magazin und auf den dritten Platz ist gekommen: Ich liebe dich. Okay, hätten wir alle erwartet, irgendwo da vorne wird es drin sein, die Liebe, ich liebe dich, und wir freuen uns, wenn wir das hören. Und das ist ein logischer Satz, irgendwie, der löst Freude in uns aus. Der zweite Satz, ich finde ihn schon ein bisschen besonderer, aber ich glaube, er ist absolut powerful. Und der zweitbeliebteste Satz hieß: Vergibst du mir? Vergibst du mir? Kennst du so Momente, wo irgendwie Streit war, vielleicht auch mit einem Freund oder einer Freundin, und dieser Satz kommt: Vergibst du mir? Und du denkst dir, wow, auf diesen Satz habe ich gewartet. Und wie kraftvoll dieser Satz und was so ein Satz mit einer Beziehung wieder machen kann, gell? Wie er ihn wiederherstellen kann. Und der erste Satz, der ist ziemlich lustig. Ich musste zweimal nachlesen, ob das wirklich stimmen kann, aber tatsächlich in dieser Umfrage war dieser erste Satz auf dem ersten Platz. Und der lautet wie folgt: Das Essen ist fertig. Das Essen ist fertig, Schatz. Aber ganz ehrlich, ergibt auch Sinn, oder? Absolut sinnvoll. Das Essen ist fertig. Halleluja. Ich meine, ich sage immer, Jesus zeigt uns seine Schönheit auch in einem guten Steak oder in einem guten Spätzle, Kässpätzle oder sowas. Ich weiß nicht. Ganz ehrlich, in einem guten Flammkuchen, da sieht man doch auch die Schönheit Jesu, oder? Der Schöpfer, der... Amen. Das Essen ist fertig. Ich weiß nicht, ob du manchmal fastest. Ja, das ist so eine Gewohnheit in meinem Leben, aber auch im Leben von anderen, dass man fastet. Kennst du das, wenn du so merkst, die Fastenzeit geht dem Ende zurück zu Ende und du kommst langsam, du darfst wieder essen? Weißt du, was für eine Vorfreude das ist? Das ist der Wahnsinn und du freust dich so krass auf dieses Essen. Das Warten ist endlich vorbei. Ich glaube tatsächlich, dass es unter anderem daran liegt, dass wir als Menschen nicht so gerne warten. Oder kennt ihr das? Die größten Ehekrisen entstehen immer in den 7 Minuten, in denen man zu spät zum Gottesdienst kommt. Also diese 7 Minuten sind quasi, also für alle, die noch nicht verheiratet sind, kurzer Ratgeber, das ist so quasi das Entscheidendste. Wenn du irgendwo hinkommst und du bist der, der zu spät kommt, lieber lern den zweiten Satz: Vergibst du mir? Das sind die entscheidenden Minuten in deiner Beziehung. Oder ich sag's mal andersrum, man kann warten auch positiv gestalten, indem man sagt, wir warten nicht so gerne. Sagen wir mal, ich war demnächst auf einer Hochzeit Und du siehst, wie dieser Bräutigam vorne in der Kirche steht und die Braut kommt rein und du siehst irgendwie, der Bräutigam, der weiß auch nicht, was er machen soll mit seiner Zeit, so irgendwie, er wartet noch. Und dann der Moment, wenn die Braut einzieht und alle stehen auf und alle haben Pipi in den Augen und es ist so ein besonderer Moment. Und ich habe eine Beobachtung mitgebracht und die soll so meine Predigt eröffnen. Wenn du auf etwas wartest, dann verändert das dein Verhalten. Wenn du auf etwas wartest, dann verändert das dein Verhalten. Ich nehme nochmal dieses Beispiel von der Hochzeit. Jetzt stellt euch mal vor, der Bräutigam bei der Hochzeit, der wartet auf die Braut. Wer würde dann als Bräutigam mit seinem schicken Anzug nochmal einen Burger essen kurz? Mit Soße und so weiter. Keiner würde das machen. Weil du weißt, hey, mein Anzug, der muss frisch bleiben. Das mache ich jetzt nicht. Oder keiner wird, wenn die Braut um 15 Uhr einziehen soll, geht um 14.59 Uhr nochmal, ich müsste nochmal kurz draußen eine Runde spazieren gehen und auf Toilette. Das macht keiner. Weil jeder weiß, jederzeit könnte die Braut kommen und ich will das nicht verpassen, was jetzt kommt. Wenn du auf etwas wartest, dann verändert sich dein Verhalten. Und ich möchte heute mit euch über das Warten sprechen. Und zwar nicht das Warten generell, sondern das Warten auf Jesus Christus. Und schau mal, das ist so ein Grundgedanke, dass man manchmal meint, hey, wir Christen, wir sind eigentlich so richtig rückwärtsgewandte Menschen. Kennst du den Vorwurf? Also die Christen, das sind eigentlich die Menschen, die schauen immer nach zurück und denken immer, früher war alles besser und wir wollen wieder zu den guten alten Zeiten zurückkehren, als alle noch fromm waren und schön die Werte gegolten haben. Manchmal habe ich das Gefühl, ja, also die Welt, die ist progressiv, aber wir Christen, wir sind einfach nur konservativ, wir schauen nur auf das, was zurückliegt. Wir werden angeschoben und verpflichtet, wir müssen Gesetze halten und so weiter, weil wir ja dahinter uns so jemand im Nacken sitzen haben und wir schauen nur zurück. Ich möchte dir einen Vorschlag machen mit dieser Predigtreihe. Ich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, dass du als Nachfolger von Jesus eigentlich ein Mensch bist, der von einer Zukunft gezogen wird, die ihn antreibt, anders zu leben. Mein Leben mit Jesus ist nicht getrieben von der Angst, die hinter mir sitzt. Mein Leben von Jesus ist gezogen von der Hoffnung, die vor mir liegt und die mich auf diese Zukunft hin anders leben lässt. Weil da etwas auf mich wartet, auf das ich mich freue. Weil da etwas auf mich wartet, was positiv ist. Weil da etwas auf mich wartet, was mir Hoffnung gibt, was mir Zukunft gibt, was mir Stabilität gibt. Und weil diese Zukunft auf mich wartet, deshalb sieht jetzt mein Leben anders aus. Amen. Amen. Und ich glaube, dass das so eine entscheidende Perspektive, ein so entscheidender Perspektivwechsel ist. Weil wenn wir über Endzeit reden oder die letzten Tage, die Wiederkunft Jesus, dann werde ich auch noch gleich sagen, gibt es immer direkt Panik. Ah, keine Ahnung, Apache-Kampfhubschrauber, die in der Armageddon-Ebene einfliegen werden und was auch immer. Ich habe gestern erst eine Doku gesehen, die ist echt gruselig gewesen. Da ging es um Beten für Armageddon oder sowas hieß sie. Das war echt eine crazy Doku. Und die hat eine Seite, und das möchte ich mal so sagen, eine Seite des Christentums in den USA gezeigt, der sehr unattraktiv ist. Nämlich immer dieses Panikmachen, da kommt es und wir müssen jetzt militärisch aufrüsten und so weiter. Ich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn du als Christ mit einer ewigen Hoffnung lebst, dann bist du der hoffnungsvollste Mensch, den es gibt. Dann bist du der Mensch, der am meisten Frieden bringen wird, weil du eine Hoffnung hast, dass Jesus wiederkehren wird. Und deswegen, wenn wir, vielleicht ist es dir auch aufgefallen, wir als Kirche sind nicht so die, die andauernd so Endzeitpredigten halten. Weil wir keinen Bock haben, dass wir alle wie aufgescheuchte Hühner rumlaufen, so, sondern die Hauptsache muss die Hauptsache bleiben. Und die Hauptsache ist Jesus Christus. Wenn du aber mega interessiert bist an der Endzeit, dann gebe ich dir eine kleine Empfehlung. Ein Podcast, der heißt Wahn und Sinn. Ja, das sind echt tolle Leute, die den machen. Und in diesem Podcast gibt es 3 Folgen, die heißen Nummer 1, kommt Jesus bald wieder, Corona-Krise, Krieg. 2, Millennium und Trübsalzeit, wo stehen wir heute? Und 3, Antichrist 666, Hure Babylon, Zeichen der Zeit, Fragezeichen. Wir haben uns mal eurer Sprache bedient und haben einfach mal 3 Folgen gemacht. die darfst du dir gerne anhören und dann sind alle deine Fragen hoffentlich beantwortet. Ja? Also kannst du 2 Stunden zu Hause einfach mal schön Endzeit-Podcast hören. True Crime war gestern, ja, und dann hörst du richtigen True Crime. Dann hörst du einfach mal da rein. Nur falls du jetzt die Erwartung hast, in dieser Endzeit-Predigtserie oder in dieser Predigtserie werden wir jetzt nicht ausschlachten, wer, ob jetzt der Antichrist Kaiser Nero war oder doch jemand anderes. Also einfach mal diesen Podcast suchen auf Spotify. Nun, wenn wir so über die Endzeit sprechen, dann gibt es ja so 2 Reaktionen. Die eine Reaktion ist, oh, ganz ehrlich, es interessiert mich nicht die Bohne. Also, was soll da schon kommen, was soll da passieren, was interessiert mich einfach nicht, was da jetzt mit Jesus und der Wiederkunft ist. Das ist vielleicht so ein frommer Gedanke, aber eigentlich interessiert es mich nicht. Die andere Seite ist so, yay, Endzeit, endlich können wir berechnen, wann Jesus wiederkommt. Und ich glaube, dass wir als Kirche uns ungefähr in der Mitte positionieren wollen und dass wir dir Folgendes sagen wollen. Tatsächlich ist es entscheidend, über die Wiederkunft von Jesus und auch damit über die Endzeit nachzudenken. Denn wie gesagt, die Zukunft, auf die du zulebst, bestimmt die Gegenwart, in der du jetzt lebst. Aber wenn du die Endzeit nur liest, um neue Theorien und Potenziale und neue, was auch immer, Berechnungen anzustellen, dann glaube ich, hast du den Gedanken der Bibel nicht verstanden. Selbst das Buch der Offenbarung mit 7 Siegeln beginnt und endet mit einer Szene, und zwar dem Lamm auf dem Thron. Das Lamm auf dem Thron ist Jesus Christus. Die Hauptaussage der Offenbarung des gesamten Buches ist, Jesus regiert. Jesus regiert und er hat dein Leben im Griff. Jesus regiert, vertrau ihm doch einfach mal. Jesus regiert und wenn du an ihm festhältst, dann wird alles gut. Amen. Jetzt wollen wir aber in dieser Serie mal 4 sogenannte Endzeitreden lesen, von Jesus und auch eine von Paulus, wo Jesus doch relativ viel darüber spricht und wir wollen mal lesen, was er sagt und starten mal rein in Matthäus 24. Denn wie es in den Tagen Noahs war, sagt Jesus, so wird es sein beim Kommen des Menschensohns. Also er spricht über die Wiederkunft von Jesus. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen heiraten bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns. Dann werden 2 auf dem Felde sein, der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben. 2 Frauen werden mahlen mit der Mühle, die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das sollt ihr aber wissen, wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so würde er wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Wir fangen mal ganz basic an. Worüber spricht der Text hier? Der Text spricht davon, dass eines Tages, so wie Jesus Christus an Weihnachten Mensch geworden ist, also was wir an Weihnachten feiern, dass er Mensch geworden ist und er erstes Mal auf diese Welt gekommen ist, hier gelebt hat, gedient hat, Wunder getan hat, da spricht der Text davon, Jesus spricht davon, ich werde ein zweites Mal wiederkommen. Und das ist eine Basic-Aussage von Jesus Christus, die halten wir einfach mal so fest. Jesus sagt zu seinen Jüngern, er beschreibt sich selbst hier als Menschensohn, das ist ein Titel, der ihm gegeben wurde, eines Tages werde ich wiederkommen. Okay, das ist ein grundsätzlicher Glaube tatsächlich, der alle Christen seit 2000 Jahren treibt. Apostolisches Glaubensbekenntnis. Da glaubt man, bekennt man, er wird wiederkommen auf diese Erde. Und dann sagt dieser Text, wie wird das denn sein? Weil jetzt kann ja die Reaktion sein, ja, dann muss ich wissen, wann er kommt, dass ich mich darauf vorbereiten kann. Und dieser Text sagt ganz simpel Folgendes. Er benutzt ein Bild, und zwar das Bild von der Sintflut, von Noah. Und er sagt, schau mal, damals war es so, die Menschen haben gelebt, die Menschen haben gegessen, die Menschen waren feiern, die haben es genossen, hier und da, sie haben einfach ihr Leben gelebt. Und plötzlich hat der Regen angefangen und einige waren in der Arche, die wurden gerettet. Und einige waren nicht in der Arche, die wurden nicht gerettet, sondern sie sind verloren gegangen. Sie wurden preisgegeben, sagt dieser Text. Und so sagt er, wie wird es auch sein, wenn Jesus wiederkommt? Sagt Jesus selbst. Er sagt, wenn ich wiederkomme, werden die Menschen überhaupt nicht darauf vorbereitet sein. Die werden einfach ihr Leben leben, die werden ihre Jobs machen, die werden ihrer Arbeit nachgehen. Und was er damit sagen will ist, es wird überraschend kommen. Keiner kann es berechnen. Übrigens haben schon Millionen von Menschen versucht zu berechnen, diese Sache. Alles ist nicht eingetreten. Also es gab bestimmt schon 1000 Berechnungen, wann es kommen wird. Also falls du jemanden triffst, der es berechnet, schnell Abstand nehmen. Ja? Ich glaube nicht, dass er so eng mit Jesus unterwegs ist. Und er sagt, so wird es sein. Und er sagt, manche werden überrascht werden und symbolisch nicht im Boot sein. Und manche werden vorbereitet sein und sie werden im Boot sein. Und dann vergleicht er es mit so einem Einbruch. Er sagt, schau mal, wenn bei dir eingebrochen wird, dann weißt du nicht, wann eingebrochen wird, weil du in der Regel schläfst. Wenn du wüsstest, dann wird eingebrochen werden, dann würdest du dich darauf vorbereiten. Also was dieses Bild sagt, ist ganz simpel. Wann genau es sein wird, weiß keiner. Aber dass es sein wird, ist todsicher. Wie genau es aussehen wird, wissen wir nicht, aber es ist die Frage, ob du vorbereitet bist. Man könnte dieses Bild einfach mal so zusammenfassen. Es ist nicht große Spekulation. Ihr merkt schon, wenn Jesus über die Endzeit spricht, spekuliert er nicht über irgendwelche Plagen oder ob das Wasser jetzt zu Blut wird und so weiter. Das sagt er nicht. Ganz simples Fazit, sei wachsam, sei bereit, denn Jesus wird wiederkommen, wenn du es nicht erwartest. Sei wachsam, sei bereit, denn Jesus wird wiederkommen, wenn du es nicht erwartest. Na, jetzt sagst du, gut, es ist eine Rede von Jesus. Man darf ja nicht aus einer Rede jetzt überziehen. Ich gehe einfach nur mal ein Kapitel später, weil Jesus ist in Matthäus 24 und 25 relativ heiß. Also der predigt ein paar von den Predigen. Und ich lese dir nochmal einen zweiten vor, nur dass du nicht anschließend denkst, ah ja, jetzt zieht mal eine Bibelstelle mal raus. Ich will nur nochmal eine zweite Stelle lesen. Matthäus 25. Da sagt Jesus Folgendes. Wenn Gott sein Werk vollendet, also wieder über dieselbe Sache, wird es zugehen wie in der folgenden Geschichte. 10 Brautjungfern gingen mit ihren Lampen hinaus dem Bräutigam entgegen, um ihn zu empfangen. 5 von ihnen handelten klug, die anderen 5 gedankenlos. Die Gedankenlosen nahmen nun nur ihre gefüllten Lampen mit, während die Klugen auch noch Öl zum Nachfüllen mitnahmen. Weil der Bräutigam sich verspätete, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte der Ruf, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. 10 Brautjungfern standen auf und brachten ihre Lampen in Ordnung. Da baten die Gedankenlosen die anderen, gebt uns von eurem Öl etwas ab, denn unsere Lampen gehen aus. Aber die Klugen sagten, ausgeschlossen. Dann reicht es weder für uns noch für euch. Geht doch zum Kaufmann und holt euch welches. So machten sich die 5 auf den Weg, um Öl zu kaufen. Inzwischen kam der Bräutigam. Die 5 Klugen, die darauf vorbereitet waren, gingen mit ihm hinein zum Hochzeitsfest. Und die Türen wurden geschlossen. Schließlich kamen die anderen nach und riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Aber der Bräutigam wies sie ab und sagte, ich versichere euch, ich kenne euch nicht. Darum seid wachsam, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde im Voraus. Ich habe einfach mal diesen Bibeltext gelesen als Ganzes. Wir haben jetzt viel Bibeltext gelesen, weil es mir wichtig ist, dass du einfach mal aus Jesus eigenen Worten hörst, wie er das beschreibt. Man kann ja oft sonst auf den Gedanken kommen, Jesus, und wir gehen gleich noch auf den Text ein, Jesus war der, der immer Liebe gepredigt hat, habt euch alle lieb, Kinderlein, umarmt euch alle, ich bin gekommen, um Frieden zu bringen, und das stimmt. Aber wenn du mal wirklich anschaust, was Jesus noch gepredigt hat und einfach mal die Worte selbst liest, dann merkst du, das ist nichts, was Leute erfinden, um Angst zu machen, sondern das sind einfach Jesu eigene Worte, die er spricht. Und er macht ein zweites Bild hier auf. Jesus sagt, die Zukunft wird sein wie eine Hochzeit. Immer wieder wird in der Bibel Jesus als Bräutigam bezeichnet und die Gemeinde, die Gläubigen werden als Braut bezeichnet. Und er sagt, es wird wie bei dieser Braut sein, und da gibt es noch ein paar Brautjungfern, und das sollen wir in diesem Gleichnis sein, oder du und ich. Und es ist so, dass dieser Bräutigam irgendwann nachts kommt, und da gab es noch ein paar Brautjungfern, die hatten Öl, es gab so Öllampen damals, und dieses Öl hat gebrannt, dann sind sie eingeschlafen, aber sie hatten an eine Sache gedacht, sie haben Öl zum Nachfüllen mitgebracht, und die 5 anderen Brautjungfern, die machen einen Kontrast auf, hatten kein Öl dabei. Also die einen haben sich vorbereitet auf alle Eventualitäten und die anderen dachten einfach, ah ja, wird schon werden. Und Jesus sagt und macht diesen Kontrast auf, er sagt, die von denen, die sich vorbereitet haben, die werden dann in Ewigkeit auf der Hochzeit sein. Also das soll das Bild des Himmels sein. Und diejenigen, die sich nicht vorbereitet haben, die werden anklopfen und sagen, ich will rein, und die werden zu spät sein. Das sind eigentlich ganz schön krasse Worte von Jesus hier. Findest du nicht? Ich weiß nicht, welche Emotionen das in dir auslöst. Es kann in dir Hoffnung auslösen. Oh cool, ich darf zu den 5 gehören, die zu Jesus dazugehören. Das kann in dir auch Schrecken auslösen. Gerade der letzte Satz. Da heißt es, sie klopften an und sagten, lass uns rein. Und Jesus sagt, und der Bräutigam sagt, nee, ihr seid zu spät, ihr kommt nicht mehr rein. Und ich glaube, manchmal ist es gut, sich so zu fragen, was löst das eigentlich in mir aus? Denn natürlich hat Jesus damals auch zu hören wie uns gesprochen, in der damaligen Zeit. Und auch bei ihnen hat das emotional was ausgelöst. Und ich möchte dir eins sagen. Jesus kommt nie in dein Leben und in dein Leben einfach nur Panik auszulösen und dir Angst zu machen. Aber Jesus hat immer wieder, auch in der Zeit seines Lebens, Menschen schon erschrecken wollen auf eine gute Art und Weise, um sie aus ihrem Schlaf aufzuwecken. Um ihnen zu sagen, ey, wach auf, du steuerst auf etwas zu, was du nicht kennst. Ich weiß nicht, ob ihr auch so ein Auto habt mit so vielen Hilfsmitteln. Ich habe so ein Auto mit so ganz, ganz vielen Assistenten, die gehen einem übelst auf die Nerven. Du fährst auf der Autobahn, bist einfach so am Tagträumen am Fahren, auf einmal dieses Lenkrad, das vibriert so krass, ich erschrecke mich heftig und Lenkrad fast auf die andere Spur. Und dieses Auto will mich nur daran erinnern, sag mal, du bist müde, fahr mal auf den Rastplatz und schlaf mal wieder. Das sagt mein Auto mir dann. Denk mir, Alter, ich kann selber Auto fahren, ich weiß schon, wie es funktioniert. Aber eigentlich ergibt es total Sinn, wenn es gut funktionieren würde, weil natürlich dieses System dazu da ist, mich davor zu bewahren, einen Unfall zu bauen, weil ich schlafe. Schau mal, dasselbe sollen diese Endzeitreden von Jesus bewirken. Diese Endzeitreden von Jesus sollen in uns eins auslösen. Habe ich mich eigentlich schon mit meiner Zukunft auseinandergesetzt? Weiß ich, was auf mich zukommt? Und ich glaube, in dieser Hinsicht ist Jesus eigentlich ein absolut liebevoller Gott, weil er uns auf das hinweist, was kommen wird. Und dieses Gleichnis kann man wieder zusammenfassen, relativ simpel mit diesen Worten. Sei wachsam, sagt er, sei bereit, denn Jesus wird wiederkommen, wenn du es nicht erwartest. Und ihr seht, ich will mit dieser Predigt keine Rocket Science verbreiten heute, sondern wir wollen in 4 Wochen anschauen, Step by Step, was bedeutet das denn praktisch jetzt, wachsam und bereit zu sein? Was bedeutet das denn in meinem Leben, mich vorzubereiten darauf, dass Jesus wiederkommt? Und da wird es in den nächsten Wochen noch drum gehen. 2 Extreme, habe ich gesagt, wollen wir vermeiden. Und ich will die mal verbildlichen. Ich habe mich vor einiger Zeit mit einem Jugendlichen unterhalten in Mönchengladbach, da war Jugendgruppe. Und wir waren so am Tischtennis spielen und die Person war das dritte Mal oder sowas bei uns in der Jugendgruppe. Und ich habe mich einfach so mit ihr unterhalten und meinte, ey, so, woran glaubst du so? Und wie lebst du eigentlich? Und dann irgendwann sind wir auf den so Thema Gott gekommen und wenn wir so Tischtennis spielen, meine ich so, sag mal, wie ist denn das eigentlich so, glaubst du selber irgendwie an ein Leben nach dem Tod oder glaubst du, dass es Gott gibt oder sowas? Und die Antwort, wie aus dem Bilderbuch, ja du, also kann schon sein, ich denke schon, aber damit beschäftige ich mich dann, wenn ich alt bin. Also erfinde ich nichts, hat er mir so gesagt, so bei der Tischtennisplatte. Und ich dachte mir einfach nur, okay, interessant. Ich glaube, damit spiegelt er einfach wieder so eine Haltung, die es geben kann in unserem Leben. Ich beschäftige mich mit den Dingen, die dann relevant sind, wenn ich irgendwie alt bin, auf dem Sterbebett liege. Aber diese Logik geht natürlich davon aus, dass er immer planen kann, wie lange er lebt und dass er immer dann noch rechtzeitig sagen kann, was er tun kann. Eigentlich gleicht er in diesem Gleichnis genau den gedankenlosen Jungfrauen, würde dieses Gleichnis sagen. Er denkt, ich kann mich dann noch vorbereiten, aber vielleicht ist es zu spät, um sich dann noch vorzubereiten. Ein anderes Extrem war, das erzähle ich total gerne, weil es so lustig irgendwie ist, war meinem allerersten pastoralen Praktikum, da war ich noch 21, da war ich noch grüner hinter den Ohren als jetzt, da war ich im Praktikum in Kassel in einer Gemeinde. Und ich habe dort immer geholfen, dem Pastor. Und an einem Tag meinte der Pastor zu mir, ey, heute kann ich nicht, aber du gehst mal ins Büro, du machst heute Telefondienst. Das heißt, wann immer jemand anruft in der Kirche, geh du ans Telefon. Ich dachte mir, habe mir nichts dabei gedacht, ruft eh keiner in der Kirche an. Wer soll denn da jetzt im Büro anrufen? Also saß ich den ganzen Tag da so im Gemeindeoffice, habe so Telefondienst gemacht. Und auf einmal klingelt das Telefon. Ich denke mir, meine Chance, endlich mal Telefondienst. Geh an den Hörer ran und auf der anderen Seite eine absolut panische Frau. Hilfe, Hilfe, ich war in den Niederlanden, mir wurde der Chip implantiert, wie kriege ich den wieder raus aus meinem Arm? Ich so, welcher Chip? Wo warst du? Ja, ich war da so, ich wurde geimpft und jetzt habe ich den Chip, das Malzeichen aus der Offenbarung in meinem Arm. Wie kriege ich den wieder raus? der Pastor ist gerade nicht da. Rufen Sie noch mal nachher an oder morgen an, dann redet er mit Ihnen darüber. Ich war komplett überfordert, keine Ahnung. Was sagst du denn deinem Arbeitskollegen, wenn der kommt und sagt, ich habe den Chip im Arm? Ich kann nicht mehr einkaufen und kaufen. Ich denke mir, Alter, was mache ich mit dieser Frau jetzt? Und ich denke mir auf der anderen Seite, das ist genau das Gegenteil von diesem Jungen an der Tischtennisplatte. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hat die Frau Drogen genommen, ich weiß es nicht. Irgendwas war da los in ihrem Leben, hatte Panik, ich weiß es nicht. Aber genau das ist auch nicht das, was Jesus sagt. Jesus sagt auch nicht, yo, lauf rum wie ein aufgescheuchtes Huhn und schau, dass du den Chip unbedingt vermeidest. Sondern er sagt ganz simpel, bereite dich vor. Sei wachsam, sei bereit, denn Jesus wird wiederkommen, wenn du es nicht erwartest. Und wie gesagt, in den nächsten Wochen werden wir drei Arten anschauen, wie wir uns vorbereiten können und worauf es ankommt, wenn Jesus wiederkommt. Aber heute möchte ich dir zum Einstieg einfach eine ganz simple Frage stellen, die uns, glaube ich, diese beiden Gleichnisse stellen. Und die Frage ist, zu welcher Gruppe von Menschen gehörst du denn? Gehörst du im ersten Gleichnis zu der Gruppe von Menschen, die im Boot sind oder die zurückbleiben und preisgegeben werden? Gehörst du im zweiten Gleichnis zu der Gruppe von vorbereiteten, klugen Frauen, die quasi Öl mitgenommen haben, Brautjungfern? Oder gehörst du zur zweiten Gruppe, die nicht vorbereitet ist und nicht reinkommt? Ich glaube, das ist diese simple Frage, die Jesus einfach nur heute stellen will. Ich möchte gar keine Rocket Science draus machen, sondern ich möchte einfach fragen, zu welcher Gruppe von Menschen gehörst du? Gehörst du zu Jesus, hast du dich von ihm retten lassen, Gleichnis 1. Zweitens, das Öl, ein Zeichen für den Heiligen Geist, Gleichnis 2. Lebt in dir eigentlich der Heilige Geist? All die der Heilige Geist leitet, sind Kinder Gottes, Römerbrief. Gehörst du zu Jesus? Und wisst ihr, ich merke immer wieder, wenn wir über verschiedene Themen reden, dann kann Christentum sehr komplex werden. Aber weißt du, was ich dir sagen möchte? Im Kern ist das Evangelium, die Botschaft Jesu, sie ist ganz, ganz simpel. Sie ist absolut simpel. Und ich möchte sie dir heute einfach nochmal vorstellen. Und wenn du sie kennst und du weißt, hey, habe ich schon alles gehört, dann hör sie doch einfach mal mit den Ohren. Hey, was für eine wunderbare Botschaft hat Jesus uns eigentlich gegeben? Und vielleicht kennst du die Botschaft, diese simple Botschaft des Evangeliums noch nicht. Dann möchte ich sie dir zusprechen. Wenn du alles vergisst in dieser Predigt, dann möchte ich dich so einladen, an diese Sachen zu denken. Wenn du mich fragen würdest, wie ich die Botschaft der Bibel zusammenfassen würde, dann würde ich dir sagen, ich fasse sie dir ganz simpel in 4 Punkten zusammen. Und ich glaube, diese 4 Punkte sind alles, was du wissen musst, um dich auf die Endzeit vorzubereiten. Und der erste Punkt ist, Gott liebt dich. In 1. Johannes 4, Vers 16 heißt es, wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe. Und ich möchte dir so sagen, bevor wir über andere Sachen sprechen, möchte ich dir eine Botschaft heute als allerersten Punkt mitgeben. Die Botschaft der Bibel ist, dass Gott dich liebt. Ob du fern von ihm bist oder nah an ihm dran. Die Botschaft der Bibel ist grundsätzlich erst einmal, Gott liebt dich, weil er dich geschaffen hat in seinem Ebenbild. Und sein Wunsch ist es, dass du diese Liebe erfährst. Der zweite Punkt, den die Bibel macht, ist genauso wahr. Das ist in Römer 3, Vers 23. Da heißt es, alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Die Botschaft der Bibel ist, dass jeder Mensch, so geliebt er auch noch von Gott ist, dass er sich von Gott abgewendet hat. Er hat eine Trennung zwischen sich und Gott gebracht. So wie diese beiden Punkte, die von dieser Mauer getrennt sind. Sünde ist so ein großes Wort. Ich möchte es mal runterbrennen. Sünde bedeutet Trennung von Gott. Du hast angefangen, ein Leben vielleicht zu leben, was nicht Gottes Maßstäben entspricht. Was gegen Gottes Willen handelt. Und die Bibel sagt, dieses Handeln, dieses Sein, das trennt dich von Gott. Und dann heißt es aber, dass Gott diese Trennung nicht stehen lassen konnte. Er wollte sie nicht stehen lassen. Und so heißt es in Johannes 3, Vers 16. Und so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Die Botschaft der Bibel ist, dass Gott diese Trennung, diese Mauer zwischen uns und ihm nicht stehen lassen konnte, sondern dass er sie überwunden hat, indem er selbst Mensch war und perfekt gelebt hat. Und jetzt macht er uns ein Angebot. Und er sagt, wer an mich glaubt, der wird diese Trennung auch überwinden, der wird leben in Ewigkeit. Und die simple Frage, und das ist der vierte Punkt, das heißt in Johannes 12, all denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Die Frage ist, nach diesem dritten Punkt ist, nimmst du diese Botschaft Gottes an? Nimmst du ihn auf und sagst, Gott, ich möchte, dass du in meinem Leben lebst? Das ist die Frage, die Jesus eigentlich in diesen Gleichnissen stellt. Zu welcher Menschengruppe gehörst du? Gehörst du zu der Gruppe, die ihn aufgenommen hat und sagt, Jesus, ich glaube an dich und ich vertraue dir? Oder gehörst du zu der Gruppe von Menschen, die sagt, ich brauche dich nicht, Jesus. Ich brauche deine Rettung nicht, ob aktiv oder passiv. Hast du Jesus aufgenommen, indem du an ihn glaubst? Und ich glaube tatsächlich, dass in diesen vier Punkten, Gott liebt dich, da ist eine Trennung zwischen dir und ihm, die nennt sich Sünde. Gott ist gekommen in der Person von Jesus Christus, um diese Sünde zu überwinden. Und viertens, er fragt dich einfach nur, willst du es annehmen? Dass darin die ganze Schönheit des Evangeliums zu sehen ist. Willst du es annehmen? Als ich junger Jugendpastor war, da haben wir in meiner Heimatkirche einen Gottesdienst veranstaltet, in unserer Stadthalle so einen Jugendgottesdienst. Und während dem Jugendgottesdienst, während dem Aufbau, kam ein Junge vorbei mit seiner Crew, mit seiner Truppe, denn die waren gerade durchs Dorf am Laufen, weil sie am Vorglühen waren, also am Saufen, um später auf die Kirmes im Dorf zu gehen. Und dieser Junge, Dennis hieß er, war dort, als er 16, 17 Jahre alt war. Und ich kannte ihn schon, weil ich war damals mit ihm zur Schule gegangen. Er war 5. Klasse, als ich Abi gemacht habe oder sowas. Und dieser Dennis, er war ein besonders harter Kerl. Er wurde viel gemobbt in der Schule und deswegen ist er äußerlich abgehärtet. Er hat geraucht und so weiter. Er hat schlechten Einfluss gehabt auf ganz, ganz viele andere. Ich konnte das beobachten. Und an diesem Freitagabend steht dieser Dennis auf einmal auf der Veranda von dieser Stadthalle, in diesem Eingangsbereich und sagt, ey, was macht denn ihr hier eigentlich? Was veranstaltet ihr hier? Und ich komme mit ihnen im Gespräch und die erste Frage, die Dennis mir stellt, ist, sag mal, ist das eigentlich eine Sekte hier? Und ich weiß nicht warum, aber ich bin auf die Idee gekommen, ihm einfach Folgendes zu sagen, sag mal, ich weiß es nicht genau, aber wie wäre es, wenn du heute Abend einfach mal hier bleibst und der offizielle Sektenbeauftragte bist und du prüfst einfach heute Abend mal, ob das hier eine Sekte ist. Ich weiß nicht warum, aber er hat sich darauf eingelassen, vielleicht auch wegen dem, was er schon intus hatte, ich weiß es nicht. Also Dennis, 17, bleibt mit seiner, was ich dann erfahren habe, Verlobten Elena, 16, beide strenge Muslime, also zu Hause streng muslimisch aufgewachsen, dort als offizielle Sektenbeauftragte in dem Haus, wo wir Jugendgottesdienst veranstalten. Und wir feiern Jugendgottesdienst und der Worship startet. Und ich weiß es nicht, weil ich vorne bin, aber ich habe es nur erzählt bekommen von den Leuten aus meinem Team. Dennis und Elena, sie saßen hinten in diesem Worship drinne. Und während dem Worship fängt sie schon an zu weinen und sie merkt, Gott berührt sie. Und Dennis, der war zu hart, der konnte es nicht. Also ist er immer wieder rausgegangen, ist eine rauchen gegangen und ist wieder reingekommen. Und er hat sich 4, 5 Mal während Worship und Predigt wiederholt. Und mein Freund Thaddäus predigt, was das Zeug hält, er predigt die Liebe Gottes. Und beide kommen am Ende nach vorne und sagen, wir möchten unser Leben Jesus Christus geben. Und ich dachte zu mir noch, Hammer. Aber weißt du was? Ich warte erst mal ab, ob das nicht nur so ein emotionales Hoch war. Kennst du das? Und ich sage, wenn sie in 2 Wochen, Jesus, wenn sie in 2 Wochen zu uns in die Jugend kommen, nächste Woche zu uns in die Jugend kommen, dann glaube ich, dass du es getan hast. Und wer kommt nächsten Freitag zu uns in die Jugend rein? Dennis und Elena. Und ich setze mich an dem Abend hin mit ihnen. Ich freue mich so extrem. Und sie erzählen mir ihre Geschichte. Und sie erzählen mir ihre Geschichte, wie sie beide in streng muslimischen Elternhäusern aufgewachsen sind. Er zu Hause häusliche Gewalt erlebt hat, weil er sich nicht an die Gesetze des Islam gehalten hat. Wie sie von ihrem Stiefbruder regelmäßig ins Krankenhaus gefahren wurde, nur um zu checken, ob sie noch jungfräulich ist. Wie sie unter Gewalt gelitten haben und Heimat. Und wie sie deswegen ihre eigenen Wege gegangen sind. Und wie sie zu uns in den Gottesdienst kommen und erleben, dass Jesus Christus ihnen anbietet, zu ihm zu gehören und zu seiner Familie zu gehören. Eine Botschaft der Hoffnung und des Friedens. Und sie sagen, das wollen wir. Dieses Leben wollen wir erleben. Sie haben ihr Leben Jesus gegeben. Wisst ihr, das ist für mich, und die Band kann nach vorne kommen, das ist für mich die Schönheit des Evangeliums. Das ist im Kern das, worum es geht in der Schrift, in der Bibel. Und wisst ihr was, sie haben vorher, Dennis und Lena haben gehört zu diesen Menschen, die Jesus gar nicht kannten. Und sie erleben die Liebe Gottes und sie gehen den Weg mit Jesus. Und da war eine zweite Geschichte, mit der möchte ich schließen. Da war ein junges Mädchen namens Mira. Mira kam eines Abends zu uns in die Jugend und ich fragte, sag mal, woher kommst du denn? Ich kenne dich nicht, habe dich noch nie gesehen. Wie kommt es, dass du heute Abend bei uns hier in der Jugend bist? Und Mira erzählt mir folgende Geschichte. Weißt du was, ich habe nichts mit Gott zu tun gehabt, aber ich hatte in meinem Herzen immer so eine Sehnsucht oder ein Interesse an Engeln. Und sie hat die Serie Supernatural geschaut. Und in dieser Serie ging es die ganze Zeit um Engel und Dämonen und keine Ahnung. Sie sagte, irgendwie interessieren mich diese Engel so krass. Und sie hat angefangen, dann nach Quellen zu suchen, wo sie mehr erfahren kann über Engel. Und eine Tante von ihr hat irgendwas mit dem Christentum zu tun und hat das erfahren und schickt dieser Mira einfach so ein Magazin zu, so ein christliches Magazin, wo es um Engel geht. Und Mira sitzt zu Hause und blättert in diesem Magazin mit Engeln. Und wie so Christen sind, die haben da irgendwie die Botschaft des Evangeliums so reingesneakt, ich weiß es nicht. Und Mira liest da in ihrem Zimmer alleine zu Hause so ein Magazin über Engel. Und hinten auf der letzten Seite von diesem Magazin ist ein Übergabegebet. Und da steht einfach die Frage, hey, möchtest du zu diesem Gott gehören und möchtest du dein Leben ihm geben? Und kein Mensch ist dabei. Sie kniet zu Hause neben ihrem Bett nieder und gibt ihr Leben Jesus Christus. Und Freitag darauf hört sie irgendwie, ihr Klassenkamerad ist in irgendeiner Kirche, da muss ich hin. Sie kommt mit uns. Mira hatte keine Ahnung von Gott. Sie kannte ihn nicht. Aber Gott liebt sie so sehr, dass er Wege schafft durch irgendein verrücktes Magazin oder Supernatural, die Serie, um sie zu erreichen mit der Botschaft. Und die Botschaft bleibt die gleiche des Evangeliums. Gott liebt dich so sehr. Das ist was zwischen dir und ihm, was dich trennt. Aber Jesus ist gekommen, um es zu überwinden. So lade ich dich ein, mit mir aufzustehen zum Abschluss der Predigt. Wie kannst du wachsam auf Jesus warten, indem du seine Rettung annimmst und zu ihm gehörst? Punkt Nummer 1, basic. Mehr soll es nicht gehen. Wie kannst du auf Jesus wachsam warten, indem du seine Rettung annimmst und zu ihm gehörst? Und vielleicht bist du hier und es wird einen Großteil der Leute betreffen, wo du sagst, ja, hey, die Predigt ist bestimmt für meinen Sitznachbarn. Ich gehöre schon zu Jesus und das steht, stimmt. Aber ich möchte dich fragen, hast du das eigentlich noch im Blick? Hast du noch im Blick, wie schön dieses Evangelium ist, wie schön diese Rettung ist, die dich gerettet hat? Und Jesus möchte dir heute vielleicht einfach nur neu in dein Herz eine Dankbarkeit und eine Hoffnung schenken. Du sagst, ich darf Leben leben mit bester Aussicht, weil Jesus mich gerettet hat. Und ich sage dir eins, das wird dich tragen durch die Endzeit. Jesus trägt dich durch die Endzeit, nicht deine Taten. Jesus Christus, er wird dich tragen in die Ewigkeit. Aber vielleicht bist du auch hier und du sagst, ey, ganz ehrlich, ich habe mein Leben noch nie in Jesu Hände gelegt. Die Bibel nennt das Glauben. Dann ist heute die Chance, wo du das tun kannst. Und ich lade dich ein, mit mir mal die Augen zu schließen, mit jedem Einzelnen, weil ich dir einfach die Möglichkeit geben will, das jetzt zu tun. Vielleicht merkst du, dass jetzt in deinem Herzen Glauben entsteht. Glauben, dass Jesus tatsächlich am Kreuz gestorben ist, für dich auferstanden ist und du zu ihm gehören kannst. Und du sagst, ich möchte mein altes Leben der Trennung von Gott hinter mir lassen. Ich möchte zu Jesus Christus gehören. Wenn alle die Augen geschlossen haben und du das bist, dann heb doch jetzt einfach kurz deine Hand. Ich will für dich beten, einfach damit ich weiß, für wen ich beten kann. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So gut. Hammer. Dürft die Hände wieder senken. Wir wollen gemeinsam ein Gebet beten, als ganze Kirche zusammen. Wir müssen Sonntag für Sonntag sprechen und wir wollen es als Glaubensbekenntnis aussprechen mit all denen, die sich gemeldet haben. Das ist die beste Entscheidung. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich bekommst.